Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns direkt von einer Dachverbandssitzung zu uns gereist. Elisabeth Mickel, Ärztin für Allgemeinmedizinerin mit den Schwerpunkten Homöopathie sowie Akupunktur. In dem kurzweiligen Podcast gehen wir diverseste Themen durch. Wir fangen an mit der Frage, warum sie Medizin studiert hat, ihren Ausbildungsweg, wo sie doch viele verschiedene Schwerpunkte und Interessen hat, der Wichtigkeit der Familie, des Dialoges, des interreligiösen Dialoges und auch der Frage, wie sie eines Tages einmal sterben möchte, nämlich am liebsten freudvoll. Viel Freude beim heutigen Podcast. Herzlich willkommen. Danke fürs extra nach Baden kommen. Ich würde ganz gemütlich anfangen, ein paar Sachen zu deiner Person, bevor wir dann andere Themen angehen. Wir kennen uns ein bisschen von Dachverbandssitzungen und so weiter. Ich weiß, du bist Medizinerin, du hast ein Diplom in Akupunktur und eins in Homöopathie und bist halt wirklich aktiv für uns im Dachverband. Fangen wir ganz gemütlich an. Dein Weg zur Medizinerin, warum hast du Medizin angefangen zu studieren?
Ich habe begonnen durch einen Unfall. Ich bin mit 17 gestürzt, habe einen schweren Schien- und Wadenbeinbruch, einen komplizierten gehabt und bin dann in ein Spital eingeliefert worden. Und dieses Spital war eigentlich jetzt von der Führung her sehr ineffizient geführt. Also die Abteilung war nicht optimal und ich habe die verschiedensten Leiden, die man im Krankenhaus erlebt, am eigenen Leib erfahren dürfen. Das war schon so, dass ich neben Patientinnen gelegen bin, die neben mir verstorben sind. Es waren alte Menschen, es waren Menschen, die vor Schmerzen geschrien haben, es ist niemand gekommen, die Glocke war abgeschaltet in der Nacht. Also es war wirklich eine sehr schwere Erkrankung damals, die mich auch wochenlang ans Bett gefesselt hat. Also der Bruch ist ja nicht geheilt. Und ich habe da eine entscheidende Erfahrung gemacht in dieser Zeit. Wenn ich alles zum Schweigen gebracht habe, ja, meine ganzen Ängste, meine ganzen Gefühle, meine ganzen Befürchtungen, dann habe ich gespürt, dann wird in mir eine Kraft, spüre ich eine Kraft. Und in dieser Stille wurde diese Kraft mächtig in mir. Mhm. Und ich habe mir gedacht, siehst du, wenn alles rundherum schwierig wird und sehr fürchterliche Umstände sind, etwas in mir trägt das alles. Mhm. Und das war eine Entdeckung. Ich habe dann nicht gewusst, ist das jetzt Gott, was Sie sagen, oder ist das etwas anderes? Und das war eine entscheidende Erfahrung in diesem Krankenhaus. Und nach diesem Aufenthalt habe ich dann beschlossen, Medizin zu studieren. Ich habe mir gedacht, da muss irgendwie etwas besser werden. Und habe dann erfahren, dass diese Abteilung auch geschlossen wurde, weil so viele Missstände waren. Mhm. Ich verstehe die Patienten, die jetzt in ihren Betten liegen, ich verstehe die Leidenden, ich verstehe die Schmerzen. Mhm. Das war eine Erfahrung für mich. Wow. Ja. Mhm.
Und die hat sich schon vorher angekündigt, also dass du so die Kraft in der Stille, das war mit 17 zum ersten Mal oder waren da schon so Vorahnungen vorher?
Es war schon vorher, dass ich immer mich wohlgefühlt habe in der Natur. Mhm. Und zwar in der blühenden Natur oder auch in den Wäldern. Und wo wo ich gedacht habe, etwas verbindet uns hier, ja. Ich habe mich verbunden gefühlt mit dem Himmel, mit der Natur. Das war immer schon in mir eigentlich und hat im Krankenhaus das jetzt auf eine andere Situation projiziert. Das hat dort funktioniert.
Ich muss fast die Geschichte erzählen. Ich bin am Samstag zurückgekommen. Ich war in Nordindien, in Dharamsala, bei meinen tibetischen Ärzten. Und ich komme dort immer an irgendwann und das Erste, was ich mache, ist, mir ein Rad auszuborgen, weil ich dann halt da auf den Ausläufern des Himalayas gerne Rad fahre. Und das ist der Tempel vom Dalai Lama auch, also der ist in, sozusagen in Seenähe, ganz nah. Ja. Auf jeden Fall war es ein fantastischer Tag und ich fahre mit dem Rad so im Wald. Und dann war auch noch ein älterer Mann, der dort gegangen ist. Sicher ganz ein armer Mensch, also Wohlstand hat er nicht gehabt, mit seinem Sackerl. Und dann hat er hinter einer Plane einen Polster versteckt gehabt, den er sich rausgeholt, hat sich in die Sonne gesetzt. Rechte Hand hat er gelöffelt, in der linken Hand einen Straßenhund gestreichelt und war total glücklich, hat ins Tal geschaut. Und dann bin ich da auch Rad gefahren und dachte, okay, gehe ich jetzt in den Tempel vom Dalai Lama oder bleibe ich in der Natur? Genau. Und dann bin ich in der Natur geblieben. Ich dachte, das ist so perfekt. Also hier, wo ich da gerade bin, ist es so genial, dass selbst sozusagen die besten Plätze, also es gibt natürlich Kirchen, die genial sind, aber die Natur ist großartiger.
Es war ein anderer Aspekt auch noch, der mich zur Medizin gebracht hat. Und das war meine Liebe zum Menschen an sich. Mich hat der Mensch an sich fasziniert. Ja, ja. Auch der Körper des Menschen. Und der Körper des Menschen als Ausdruck seiner Seele. Und ich habe ja als Kind immer gerne getanzt. Also, ich bin mehr getanzt, als dass ich gegangen bin, kommt mir vor. Okay. Und habe dann als Jugendliche, junge Erwachsene, bin ich dann in Modern Dance gegangen. Mhm. Und da habe ich dann Moshe Feldenkrais kennengelernt, die Feldenkrais-Methode. Und die hat mich sehr fasziniert, weil er durch kleine Bewegungen, die man macht, die man achtsam und aufmerksam verfolgt, ja, das ist alles in Ruhe, in Stille, in Achtsamkeit, kommt man dann drauf, dass man andere Bewegungen eigentlich auch nicht richtig ausführt und dass der Körper seinen eigenen Bewegungsstil hat, den er eigentlich machen möchte und ein Muskel nach dem anderen sich bewegen möchte. Aber wir glauben immer, wir müssen rigide, starr gewisse Haltungen einnehmen. Ja? Und das hat mich sehr fasziniert, dass Feldenkrais sicher auch diese Erkenntnisse aus Asien, er hat sicher auch gekannt, Qigong, Tai Chi und diese ganzen Bewegungsmöglichkeiten, dass er das schon in eine Form eingebracht hat, wo der Tanz revolutioniert wurde, eigentlich vom Ballett, von diesem klassischen Ballett weg zum Ausdruckstanz.
Und du hast ihn auch persönlich kennengelernt? Oder hast
Nein, leider ihn nicht, aber ich hatte viele Kurse besucht und habe auch selbst Performance gemacht, als Ausdruck meiner Emotionen. Ja, ja. Und das Schöne ist, für mich bedeutet der Körper auch, er ist dieses Feld, er ist dieses Gebäude, wo die Seele drinnen wohnt und wo wir aber auch durch den Körper unsere Seele ausdrücken. Das ist für mich eigentlich eines der schönsten Aspekte vom Körper.
Auf Tibetisch heißt der Körper Milu Rinpoche. Mi ist der Mensch, Lü ist eigentlich das, was überbleibt, also wenn wir sterben, weil das die sagen nicht Seele, die sagen Bewusstsein. Und Rinpoche ist das Juwel, um die Kostbarkeit des menschlichen Körpers auch auszudrücken, ja, weil natürlich unser Bewusstsein braucht eine Basis deswegen zahlt es sich auch aus, den Körper zu pflegen, weil sonst was macht sonst unsere Seele, unser Bewusstsein, wenn der Körper nicht da ist, dann ist es anders. Ja? Also deswegen macht es Sinn, uns gut zu ernähren und richtigen Kräuter zu nehmen und auf den Schlaf zu achten, all diese Dinge.
Ja, das war mir sehr wichtig, der Körper. Das Zweite war dann eine andere Begegnung, die auch mit dem Körper zu tun hat, und zwar mit der Atmung. Ich habe, weil wir zu Hause sehr viel gesungen haben, als Familie schon, haben wir immer vierstimmig gesungen und mehrstimmig. Meine Eltern waren Lehrer und da hat sich das angeboten. Und dann bin ich durch einen Umstand ins Konservatorium gekommen in Graz für Gesangausbildung und bin dann auch an der Musikhochschule Wien gelandet und habe dort Professor Langerühl kennengelernt, die für mich sehr bestimmend in meinem Leben geworden ist, nämlich die Atmung als Wiedererweiterung des Raumes, der in mir ist, als Luftraum, der sich auch ausweiten kann, wenn ich es richtig mache, also wenn ich bestimmte Techniken anwende. Das war noch einmal diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die durch die Atmung passiert. Und das war eine zweite Faszination, wo der Körper mich immer inspiriert hat und mich heute noch inspiriert.
Aber das waren jetzt lauter Dinge, die mit dem Medizinstudium per se wenig zu tun haben.
Ja, aber es ist meine Ressource.
Ja. Das heißt, du bist sozusagen durch das Studium durchgegangen, hast deine Ressourcen weiter gepflegt.
Ja, genau.
Und hast, das war sozusagen unspektakulär, dein Studium, weil du deine Ressourcen gehabt hast.
Ja, freilich, ja. Medizin, was bedeutet Medizin für mich? Ja, das Medizinstudium war faszinierend für mich, weil es alle Aspekte des Menschen einbezogen hat. Ja? Also ich habe auch immer das Bedürfnis gehabt, das Leiden zu vermindern, Leid zu vermindern, mal mein eigenes Leiden auch anzuschauen, ja? Meine eigenen Schwächen, meine eigenen Schwierigkeiten. Und habe auch immer sehr viel Interesse daran gehabt, anderen Menschen zu helfen, ihre Leiden zu überwinden. Wie gesagt, die Spitalserfahrung war für mich entscheidend. Ja.
Und hast dann, du hast in Graz studiert? Oder?
Ich habe in Graz studiert, bin dann nach Wien gegangen. Okay. Das war ein glücklicher Zufall, dass ich nach Wien gegangen bin. Habe dann den Turnus gemacht im St. Josef Krankenhaus und habe dort auch meinen Mann kennengelernt. Ja. Das war auch sehr wichtig für mich, weil wir beide in der Medizin tätig sind und uns hier gegenseitig bereichern. Er ist sehr in der schulmedizinischen Richtung gegangen, in die Kardiologie. Ich war immer interessiert an der Komplementärmedizin. Und zwar, eigentlich bin ich zur Komplementärmedizin gekommen durch eine Begegnung mit einem Homöopathen in der Steiermark. Und unser Sohn war immer wieder krank, also immer wieder Angina und so weiter. Und sagt mir jemand, ja, geh doch zum Dr. Wagner in Leibniz, also der ist Homöopath, der kann dir helfen. Und die Nachbarin hat gesagt, ja. Na, und ich gehe zum Dr. Wagner, zum Michi Wagner, und der sieht das Kind und charakterisiert in einem einzigen Satz dieses Kind. Da haben wir gedacht, boah, was ist das für eine Medizin? Was weiß der? Ja? Und das war für mich die erste Faszination für die Komplementärmedizin.
Aber da warst du schon im Turnus, oder?
Da war ich schon. Okay.
Relativ
da war ich schon
fortgeschritten in der Medizin.
Genau, war ich schon fortgeschritten.
Und hat es dann diese, hat es in Deutschland damals schon gegeben, die Homöopathie-Vorlesungen?
Ja, hat es gegeben. Ich habe Homöopathie-Vorlesungen gemacht, habe es auch angewendet. Aber wie gesagt, diese Begegnung mit Dr. Wagner war entscheidend, dass die Ganzheit des Menschen zu erfassen, das war das Faszinierende. Nämlich Charakter, Persönlichkeit, also alles in einem Satz auszudrücken, das war genial.
Lebt er noch?
Nein, er ist schon gestorben. Er hat sehr viele Fähigkeiten gehabt, hat auch sicher eine Innenschau gehabt des Menschen. Er hat auch mehr gesehen als andere und hat mich sehr geprägt in meinem Sinnverständnis.
Das heißt, du hast dann mit ihm Zeit verbracht und dich austauschen können?
Ja, ich war bei ihm und habe bei ihm auch in der Praxis mit anhören können, seine ganzen Therapiemöglichkeiten. Ja, habe es dann auch anzuwenden versucht. Aber war nicht immer leicht. Homöopathie anzuwenden ist nicht immer leicht, ja. Weil sehr komplex. Der Mensch ist komplex und die Homöopathie ist auch komplex.
Medizin, ich sage auch da, und Medizin ist komplex, ja. Es ist alles nicht so einfach.
Es ist nicht einfach. Und es ist auch nicht so, dass ein System alles abdeckt. Das ist nämlich der schwierige Punkt, auf den man mit der Zeit draufkommt. Es gibt immer noch andere Möglichkeiten, wie man Krankheit sehen kann, Leiden auffassen kann. Es gibt Erfahrungswerte von überall. Und was passt jetzt für wen zu welcher Situation?
Mhm.
Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ja. Jetzt diesen Satz erzähle ich eh oft, aber Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Mhm. Thomas von Aquin, christlicher Mystiker, vor 800 Jahren. Was kommen dir da für Gedanken, wenn du den Satz hörst?
Primär bin ich durch eine langjährige Erfahrung in psychotherapeutischer Eigenerfahrung drauf gekommen, dass es immer zuerst um eine Selbsterkenntnis geht. Mhm. Und wenn diese Selbsterkenntnis für mich spürbar auftaucht, ja, dann kann ich selbst handeln, ja? Dann kann ich selbst handeln und werde auch offen für Therapien. Ja? Es kommt immer zuerst darauf an, was ist eigentlich die Ursache meines Leidens, ja? Oder was ist die Ursache des Leidens des anderen? Und da ist ja oft die Erfahrung, auch meine eigene Erfahrung, ich komme durch eine bestimmte geistige oder wie soll ich sagen, Grundhaltung, die ich einnehme, kommt sie irgendwie zu Problemen. Ja? Manchmal ist man zu wütend, manchmal ist man zu beschäftigt, manchmal ist man zu traurig, manchmal ist man, um auf sich selbst zu schauen und die Symptome im Körper rechtzeitig wahrnehmen zu können, die einen warnen. Ja? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch Selbstbeobachtung machen und dann halt reagieren können. Es genügt ja nicht nur diese Tablette oder dieses Pulver und so weiter. Es ist ja geistige Grundhaltung, die mich dorthin führt. Ja.
Ich habe das Wort, ich bin total in Resonanz gegangen, aber ich habe es trotzdem vergessen, als du den Dr. Wagner beschrieben hast. Der hat noch eine, war das Introspektion gehabt? Nein, du hast ein anderes Wort verwendet, aber...
Er hat noch andere Fähigkeiten gehabt, genau. Eine geistige Innenschau gehabt.
Innenschau, hast du gesagt.
Wenn er Menschen gesehen Innenschau. Hat, konnte er mehr fühlen als andere.
Ja.
Er hat eine Innenschau gehabt.
Ja.
Und er hat auch meinen Sohn in einem einzigen Satz charakterisiert.
Ja.
Das habe ich vorher nie erlebt.
Ja.
Was kann er?
Ja.
Wie macht er das?
Ja. Und wie hat er das gemacht? Hat er gebetet?
Nein, er hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen zum ersten Mal und hat diesen Satz gesagt.
Ja, ja. Ja.
Das war so beeindruckend, dass ich dann zur Homöopathie gekommen bin und Homöopathie dann begonnen habe zu lernen. Habe dann in der Shopping City Süd gearbeitet, das heißt im Krankenhaus, dann in der Shopping City Süd. In einem Ärztezentrum, wo also alle Leute hereingekommen sind, die irgendwas gehabt haben, ob sie jetzt Rolltreppe gestürzt oder die Bedienstete, die zu Hause ein krankes Kind hat, in Scheidung lebt und sonst wie. Also es war alles vorhanden, alles gut, was es gibt.
Ja.
Und ich habe dann festgestellt, die homöopathische Anamnese dauert manchmal etwas länger. Ja? Und ich kann in dieser Akutsituation nicht so viel anbieten. Ja. Und dann habe ich noch Möglichkeiten gesucht und bin dann zur Akupunktur gekommen. Da hatte ich auch eine spezielle Erfahrung gemacht mit meinem Sohn, der Baby war, bin ich eines Tages gestürzt auf der eisigen Treppe und habe mich also, das war wirklich so schmerzhaft, dass ich ins Spital eingeliefert worden bin. Und es hat nichts geholfen, ja, nichts. Also die Infusionen, das alles hat diese Prellung nicht gut gemacht. Dann kommt dann eines Tages der Oberarzt und sagt, naja, ich kann Akupunktur, vielleicht probieren wir es. Ja, und nach dieser Akupunktur bin ich aufgestanden. Also, was kann das?
Ja.
Und habe dann zuerst Homöopathie gemacht. Dann habe ich gedacht, nein, also für diese Akutsituationen, da brauche ich eigentlich eine andere Therapie im Moment jetzt, ja. Und habe dann Akupunkturausbildung gemacht. Und das begleitet mich eigentlich auch bis heute, diese Denkweise auch der chinesischen Medizin.
Das hast du bei König von Shura gemacht oder Bischko-Schule? Oder?
Ich habe König von Shura gemacht und habe dann in der Grazer Akupunkturgesellschaft meinen Platz gefunden.
Okay.
habe dann dort vieles gelernt und habe natürlich viele Akupunktursysteme ausprobiert und bin heute bei der Meister-Tan-Akupunktur gelandet, die für mich sehr effizient und sehr effektiv ist.
Habe ich noch überhaupt keine Ahnung, aber es dürfte gut sein, weil viele mir nahestehende Menschen, von denen ich dich sehr wertschätze, betreiben Tarnakupunktur und reisen. Also genau, ich sollte mal hinschauen. Ja,
ja, Tarnakupunktur. Meister Tan kommt ja aus einer Akupunkturfamilie und dort ist ja das Wissen von Generation zu Generation immer weiter vermittelt worden. Also er hat es direkt aus seiner Familientradition.
Ich bin halt so, ich bin so ein Wasserbüffel im Chinesischen, die machen immer das Gleiche.
Okay.
Also jetzt bin ich eh schon 52, denke mir, okay, nochmal was Neues. Liegt mir gar nicht.
Ich bin eine Ziege.
Ja, dann geht das besser wahrscheinlich.
Die finden die besten Kräuter.
Ja, eindeutig, siehst du. Ja, die Wasserbüffel, die sind, also die haben nicht mehr, die sind sozusagen langsam, aber in Wahrheit ausdauernd und belastbar. Und wenn die mal Fahrt aufgenommen haben, das sind die diese Mühlsteine malen. Ja? Also
aha,
dann
okay.
Zu sagen, okay, mich kannst du auf die Fährte setzen und ich gehe 300 Mal das Gleiche und es passt auch. Also so funktioniert mein Geist irgendwie. Deswegen jetzt eine neue Akupunkturart. Ist eine Herausforderung für den Wasserbüffel, wo ich immer das Gleiche mache, immer die gleichen Punkte setze. Und
ja, aber es braucht ja beides, nicht?
Es braucht ja beides, ja klar.
Beides. Ja, auch in der Akupunktur gibt es natürlich sehr viele Schulen und
sowieso.
Aber faszinierend ist für mich diese chinesische Denkweise.
Die ist schön, gell?
Ja.
Die ist wirklich schön, ja.
Die in ihrer Tradition so weit zurückliegen schon. Was für mich auch faszinierend ist, nämlich auch Geist und Körper ist ständig zusammengesehen.
Ja, ja.
Das ist die wirkliche Faszination in der Akupunktur. Ja. Und China auch als Reich der Mitte, immer versuchen, in diese Harmonie zu kommen, ja, auszugleichen, Balance zu finden. Ich glaube, das ist überhaupt ein menschliches Bedürfnis, in die Balance zu kommen. Und das kann ich bei Akupunktur sehr gut erreichen. Und ich merke also, wenn ich jetzt jemanden nach 5 Sitzungen und so weiter, und das ist für mich das Faszinierende, beginnt er selbst zu merken, was er ändern soll.
Wenn du nur Akupunktur
wenn
machst.
Wenn ich nur akupunktiere. Er sagt ja eigentlich, ja, das, ich muss früh schlafen gehen oder ich muss das machen. Und jetzt bin ich drauf gekommen. Das ist faszinierend.
Ja. Das
er
ist genial,
kommt,
ja.
Ihr kommt in die Selbstbeobachtung.
Ja, ja.
Das ist übrigens auch von der Homöopathie natürlich, diese Erfahrung, die die Menschen machen, dass sie selber merken, was ihnen fehlt oder was sie ausgleichen müssen. Und das ist für mich grandios an dieser Komplementärmedizin.
Ich glaube, dass die Homöopathie das sowieso forciert, weil du nimmst ja wenig Substanz ein und bist ja extrem orientiert. Also interessiert an den Symptomen und auch als Mensch, der die einnimmt, dann nimmst du einfach die Veränderungen wahr. Also es stärkt komplett die Selbstreflexion, glaube ich.
Genau, die Selbstwahrnehmung.
Ja, total. Ja.
Und das ist faszinierend.
Und wenn jetzt ein x-beliebiger Patient zu dir kommt, weil du hast ja auch, also du hast die Schulmedizin, du hast Familien, du hast Akupunktur, du hast Homöopathie, das rennt alles parallel bei dir oder denkst du dann, okay, jetzt denke ich, chinesische Medizin, jetzt denke ich in Homöopathie, weil das sind ja wirklich verschiedene Denkschulen
genau,
und komplett
es sind Galaxien.
Die decken sich gar nicht, ja, außer,
es sind Galaxien.
Außer dass es zum Wohl der Menschen geht, aber sonst haben die wenig miteinander zu tun. Ja. Wie machst du das?
Zuerst einmal schaue ich, was will er überhaupt geheilt haben? Ich glaube, das ist das Erste. Manche in der Shopping City, eben in dieser sozusagen Ambulanzarbeit, die fast eine Ambulanzarbeit war, kommen Menschen herein und sagen, ja, ich möchte eigentlich ein Antibiotikum, ich möchte das Bakterium loswerden. Ja. Das wollen manche. Also es kommt nicht jeder
klar,
und sagt,
nein,
ich will es mein ganzes Leben ausbreiten.
Und City,
ja, also das waren 13 Jahre meiner Lebenserfahrung. Ja. Die anderen brauchen einfach, dass eine Wunde heilt. Ja? Also, dass also ein neues Gewebe entsteht, dass etwas neu zuwächst und so weiter. Andere brauchen jetzt wieder nach einem seelischen Trauma, wie kommen sie wieder in die Lebensfreude, wie kommen sie in die Stabilität? Und dann gibt es andere, die jetzt chronisches Leiden schon längere Zeit haben. Und da bin ich dann sehr aufmerksam, was kann der Mensch jetzt in dem Moment leisten? Was kann ich ihm anbieten?
Punkt, ja.
Was kann er überhaupt jetzt machen? Wenn ich ein zu komplexes System vorschlage, wird er das gar nicht angehen können. Ja? Und da schaue ich sehr genau, was will geheilt werden? Ja. Was will er, dass als erstes geheilt wird? Ja?
Well, da muss ich, weil immer mit diesem Ausdruck der Heilung bin ich, habe so, für mich ist Heilung sozusagen, wie immer man Heilung definiert, aber das ist so ein heiliger Begriff für mich, das ist so, weiß ich nicht, Verschmelzung mit dem Göttlichen, was auch immer Heilung ist, aber das ist was Hohes für mich. Ja? Also ich heile nicht, finde ich. Ja?
Okay.
Also ich habe unlängst ein Gespräch gehört von einer Frau, die auch im therapeutischen Bereich tätig ist, und die hat gesagt, sie begleitet. Und da habe ich gedacht, okay, da sehe ich mich eher wieder. Ja? Also, aber du verwendest den Wort heil.
Was will er geheilt haben?
Genau, hast du ja gesagt,
Nein, nein, was aber, will er, genau, ja, dass geheilt wird?
Ja, ja.
Und da bin ich sehr aufmerksam.
Ja, ja.
Und es kommt mir zugute, dass ich viele Jahre Eigentherapie gemacht habe bei einem sehr guten Psychotherapeuten und viele Seminare besucht habe. Und wir haben eigentlich fast die ganzen Schicksale der Menschheit, Probleme der Menschheit aufgearbeitet in diesen Seminaren. Und da habe ich dann aus der Intuition heraus, spüre ich dann oft, liegt da jetzt ein schweres Trauma dahinter, will der jetzt im Moment einfach nur, dass der Schmerz weggeht. Also ich glaube, das ist wichtig, wie man eingeht auf den Menschen auch. Ja?
Ja. Aber das heißt, du schaust sowohl, was ist für ihn möglich, so ungefähr, und verlässt dich auf deine Intuition.
Genau.
Und dann holst du eines von deinen Methoden aus dem Zauberhut.
Genau. Heute ist ja auch die Immunologie ein großes Thema. Und durch unsere Bioimmungenmedizin, die ich mir dann auch angeeignet habe, gibt es noch einmal ein Thema mit der Immunologie. Und das ist natürlich schon faszinierend, wenn man dann Mittel in der Hand hat, die auch hier begleiten können. Das war in der Corona-Zeit für mich ganz entscheidend. Dadurch bin ich überhaupt in das Engagement, in den Dachverband gekommen.
Okay.
Weil es sind viele Patienten gewesen und ich habe gesehen, die Mittel wirken. Ja? Und eines Tages sagt mir dann eine Bekannte, wer weiß denn überhaupt von diesen Mitteln, die du machst? Wer kennt denn das überhaupt?
Niemand,
Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich stimmt es, aber es war gefährlich, über etwas zu sprechen, was nicht Impfung war.
Ja?
Es war gefährlich. Und ich habe dann durch eine bestimmte Erfahrung, ist mir dann so eine Eingebung gekommen, naja, eigentlich müsste ich mich irgendwo einbringen, wo auch das zur Sprache kommt. Und bin durch, es gibt ja keinen Zufall, aber durch einen Zufall bin ich dann in diesen Dachverband hineingeraten.
Du hast vorher wirklich noch keinen Kontakt mit?
Ich hatte keinen Kontakt mit
dem
Dachverband.
Mit dem Michael gar nicht?
Nein.
Okay.
Ich habe schon den Adam und Fras gekannt, genau, natürlich.
Ja, ja.
Aber eigentlich war ich in Kontakt mit dem Gerhard Hubmann. Und der hat mich in die Gamet eingeladen, weil er mich gekannt hat. Und der hat dann gesagt, eigentlich wäre der Dachverband wirklich auch in dieser Richtung interessant für uns. Und dadurch bin ich dann in die erste Dachverbandssitzung hineingeraten, online natürlich.
Ja, ja.
Und habe gedacht, naja, das könnte vielleicht der Weg sein, wo wir etwas bewirken können, eben im Großen. Ja,
ja, wie interessant, weil also ich weiß gar nicht wie lange, aber ab und zu halt bei diesen Dachverbandssitzungen schon vorher gewesen. Und gut, jetzt ist der Lothar sozusagen nicht mehr, jetzt bist du sozusagen der neue Lothar, wenn man so möchte. Die, die gute Seele vom Dachverband.
Ja.
Und die so viel Arbeit leisten.
Ja, aber ja, da stimme ich zu.
Schon, gell? Und du hast das ja hervorragend übernommen, dieses Zepter, als ob du da schon ewig drinnen wärst. Ja? Also ich habe gedacht, vielleicht bist du eh schon seit Jahrzehnten vernetzt mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ist aber nicht so gewesen. Ja? Interessant.
Ja, meine Schule sozusagen war eigentlich für diese sehr komplexe Aufgabe der interreligiöse Dialog, der auch genauso komplex ist, genauso viele Persönlichkeiten, genauso viele Wirklichkeiten. Dort habe ich gelernt, wie man umgeht mit verschiedenen Galaxien.
Ja.
Und das war sozusagen meine Ebene, auf der ich trainieren konnte.
Ja, ja. dass die Menschen, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, wissen das natürlich nicht, aber du machst das ja. Da hat es immer ziemlich viele Diskussionen gegeben, die ziemlich weit weg waren vom Wesentlichen. Und es war halt, und jetzt ist es einfach zielgerichtet, liebevoll, konstruktiv. Und das ist deine Intention. Und also das hast du jetzt bewirkt, eindeutig. Das ist dir zu verdanken. Ja. Eindeutig.
Es ist eine jahrelange Schulung im Dialog.
Ja.
Der Dialog, der Menschen im Dialog müssen zuhören können. Und müssen sich aber auch ausdrücken können. Mhm. Es sind diese beiden Elemente.
Ja, ja.
Und viele Menschen können nicht zuhören.
Mhm.
Und manche können auch sich nicht ausdrücken oder getrauen sich nicht, etwas zu sagen.
Mhm.
Und ich glaube, dass in so einem komplexen System wie im Dachverband oder auch jetzt im Dialoggeschehen grundsätzlich, gibt es immer ein gemeinsames Feld.
Mhm.
Und in diesem gemeinsamen Feld ist jeder gleich wichtig. Und muss auch jeder seinen Beitrag leisten.
Ja.
Und dann kommt das gemeinsame Ganze heraus.
Ja.
Und das ist für mich immer das Wesentliche, dass wir ein gemeinsames Ganzes schaffen und ein gemeinsames Ganzes, wo dann alle dahinter stehen können, ja, das wird dann Wirklichkeit.
Ja. Und das klappt ja gut, weil wir haben ja da doch so ein paar, wie nennt man das? Eifertiere,
ja,
die gehört haben wollen und so. Und
ja.
Also, die zähmst du jetzt alle.
Ja, das Alpha-Tier braucht es, weil der ist ein Zugpferd, der will, dass was weitergeht. Ja. Es braucht diese Menschen.
Ja.
Sind auch engagiert, sind auch voll Blut, sie bringen sich ein. Es braucht natürlich auch den, der zuhört.
Ja.
Aber in Wirklichkeit braucht es dann eigentlich alle Elemente. Ja.
Und die verschiedenen Meinungen? Ich meine, so divers sind die Meinungen im Dachverband ja eigentlich gar nicht. Eigentlich haben eh alle das gleiche Ziel und die gleiche Intention.
Genau.
Insofern ist das kein Problem, finde ich. Da sind inhaltlich kaum Diskussionen mehr über grundlegende Themen.
Wobei der Dachverband, so wie ich wahrgenommen habe, früher eigentlich ein Austauschforum auch war, wo man sich schon bezüglich einer Krankheit ausgetauscht hat, was hilft dort, was hilft da. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man über ein gemeinsames Thema reflektiert. Aber in Wirklichkeit hat der Dachverband jetzt die Zielsetzung, als gemeinsame Einheit für die Komplementärmedizin sichtbar zu werden. Ja? Also ich glaube schon, dass wir in die Komplementärmedizin in der Öffentlichkeit wahrnehmen, die muss wahrgenommen werden und als das, was sie ist, nämlich als komplexes System, das also für die Gesundheit sehr viel beiträgt. Die Patienten wissen es, aber die sogenannten Stakeholder wissen es nicht wirklich. Ja. Also in die Politik ist, und die Gesundheitspolitik ist natürlich sehr komplex.
Ich habe, weil du das am Telefon angedeutet hast, sozusagen, da jetzt im Juli wird unter anderem Thema sein, was soll die Aufgabe des Dachverbandes sein. Jetzt habe ich die KI eingegeben, sozusagen, was könnten Punkte des Dachverbandes sein. Und dann kamen da, ich meine, muss man jetzt nicht durchgehen, aber da kamen wirklich von Forschung, Wissenschaft über Service für Mitglieder, über ethische Grundregeln, über fachliche, was weiß ich was. Also das kann ja wirklich verschiedenste Aspekte haben, so ein Dachverband, die man gar nicht alle auf dem hohen Niveau abdecken kann wahrscheinlich. Also das ist echt eine Frage des Dachverbandes, wo wollen wir hin oder wo ist der Fokus?
Ja, und ich glaube, da ist es wichtig, einen Dialog führen zu können. Wir müssen einen Dialog führen im Dachverband. Das bedeutet, dass jeder sich einbringt, und es bedeutet auch, dass durch das gemeinsame Sprechen miteinander, es geht immer um persönliche Begegnungen, das kann man nicht abhandeln im Zoom-Meeting. Ja? Und da habe ich eine entscheidende Erfahrung gemacht im Consensus-Finding-System. Das war eine entscheidende Erfahrung. Das habe ich gelernt durch einen Mieter, den wir in der Wiener Wohnung gehabt haben, der war in der UNIDO tätig. Und der hat erzählt, die UNIDO hat also wenig Erfolg gehabt, weil sie haben in dem Land was etabliert, in Afrika oder so, und ein Jahr später haben sie wieder gekocht auf dem Ganzen, was sie da zusammen aufgebaut haben und so. Und dann ist der damalige Vorsitzende in die Immigration gegangen und hat ein Jahr überlegt, was können wir denn machen, dass wir effektiv werden und nicht Gelder hinausgeworfen werden. Und das war dann so dieses Consensus Finding System, das heißt, für ein Projekt finden sich 20 Interessierte in diesem Land. Ja? Und dann wird überlegt, was will der Einzelne, wie dieses Projekt aussehen soll. Mhm. Und das Wichtigste ist immer, was will ich selbst? Das ist der entscheidende Faktor. Was will ich? Ja? Und es wurde so lange gesprochen, bis man dann in einen gemeinsamen Konsens gekommen ist, das wurde durchgeführt und das hat gehalten. Mhm. Und das haben wir eben durchgeführt, zuerst im interreligiösen Dialog in Wiener Neustadt. Mhm. Da haben wir dann ein gemeinsames Statement verfasst, wie wollen wir als Bürger in dieser Stadt leben. Mhm. Dieser Prozess war mindestens genauso schwierig. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gelingt. Wir haben viele Wochen gebraucht, eben um diesen Prozess zu erleben. Was will ich? Mhm. Nicht nachreden, wo ist der eine und das andere, mhm. sondern was will ich beitragen? Und aus dem gemeinsamen Beitrag entsteht dann etwas. Mhm. Ja.
Erzähl ihr ein bisschen von dem interreligiösen Dialog, weil ich habe einen Vortrag von dir online gefunden, total schön, und so ein, zwei so Videomitschnitte von euren Treffen zu verschiedenen Themen. Und da sind ja wirklich verschiedene Religionen auch dabei.
Naja.
Vielleicht, wer nimmt alles teil?
Wir haben, das ist jetzt, der interreligiöse Dialog ist jedes Mal hochpolitisch, das muss man denken. Also wenn du anfängst mit dem, bist du in der Politik mittendrin.
Okay.
Weil Politik, Religion durch die Geschichte hindurch schon immer missbraucht hat. Und auch weiter wird das so gehandhabt werden. Ja. Und wir sind in Wiener Neustadt, ich bin eigentlich auf den interreligiösen Dialog gekommen durch eine Veranstaltung von den Religionswissenschaften. Das war, Professor Fiegel hat das organisiert, Heilen in verschiedenen Religionen. Und das habe ich besucht. Da habe ich gedacht, wie spannend ist das?
Ja.
Und war wirklich fasziniert. Und habe dann an der Kardinal-König-Akademie eine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht in Weltreligionen. Und war auch wieder so beeindruckt von den verschiedenen Vertretern der Religionen, das waren wirkliche Vertreter, es hat nicht einer referiert über die Religion, es waren die echten Vertreter. Das war für mich wirklich faszinierend, weil das den Horizont so erweitert hat. Du kannst von verschiedenen Ebenen, Geistesebenen aus etwas sehen, die Welt sehen, alles Mögliche sehen, ja. Und als wir dann in Wiener Neustadt, nach Wiener Neustadt übersiedelt sind, da waren die Spannungen sehr spürbar, und zwar durch meine Söhne in der Schule. Es war so, dass also die Söhne heimgekommen sind und gesagt haben, jetzt kaufen wir uns die Bumpgun, weil die sagen, wenn wir das alles übernehmen hier, dann wird diese Kirche angezündet und das. Das war auf der Straße. Das haben meine Söhne erzählt. Ja, wo kommen wir da hin? Ja? Und nachdem ich diese Ausbildung gemacht hatte, habe ich ein Werkzeug in der Hand gehabt, bin dann zur damaligen Integrationsbeauftragten der Stadt gegangen und gesagt, also ich stehe hinter Ihnen, ich stelle mich zur Verfügung für diesen Dialog.
Toll.
Und damit hat ein riesiges Abenteuer begonnen, wirklich für mich, für unser Leben. Ja.
Erzähl ein paar Highlights von dem Abenteuer.
Ein paar Highlights, das wirklich große Highlight war der Dombrand in Wiener Neustadt.
Okay.
Es war so, dass jetzt diese Jugendlichen so ausgedrückt haben, ja, dann zünden wir die Kirche an und das, das wurde so auf der Straße gesprochen. Und eines Tages ist wirklich passiert, der Neustadter Dom hat gebrannt. Und zwar, wenn nicht eine schwere Eichentür, so mit ungefähr 2 Meter Durchmesser, es verhindert hätte, wäre das in den Dachstuhl hinauf und das wäre unabsehbar gewesen, was für ein Schaden entstanden wäre. Herausgefunden hat man, dass also ein 17-jähriger türkischer Bub das angezündet hat, aktiv angezündet.
Okay,
Und damit war dann eigentlich hier das Schicksal, hat dann gezeigt, dass der interreligiöse Dialog die Lösung war für dieses Problem. Denn früher, wenn eine Kirche gebrannt hat, hat es einen Krieg gegeben. Ja. Das war absolut Krieg. Und nachdem wir schon 2 Jahre vorher ein Forum gegründet hatten, haben wir es dann zusammengesetzt und gesagt, was machen wir jetzt, nicht? Und die Muslime haben gesagt, na, wir können das nicht zahlen, das geht nicht. Also das waren auch nicht wir, das waren diese Buben und so weiter. Also es hat alle möglichen Probleme gegeben. Und wir haben dann uns durch viele Sitzungen, durch viele Begegnungen, war dann die Auflösung dieses ganzen wirklichen Dramas, weil da haben Neustädter aus Amerika angefangen, was ist passiert, da unser Dom, also verstehst du, das war Aufregung überall, das war Schock, wirklich Schock. Ja. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben dann eine Veranstaltung organisiert, viele Monate später, weil das musste alles natürlich repariert werden und so weiter. Das war eine Veranstaltung im Dom, wo dann die Religionsvertreter eingeladen wurden und jeder aus seiner Religion berichtet hat, das Schützenswerte an der Religion und was soll geschützt werden in der Religion, wie schütze ich eigentlich die Werte? Mhm. Und wie diese Veranstaltung im Dom war, ich habe damals natürlich auch verschiedene einleitende Worte gesprochen. Also das war ein Moment, wo ich fast, also da wäre ich fast zusammengeklappt. Die eine Seite waren nur Muslime, die anderen waren nur Christen. Wenn du das einmal siehst, das so aufgeteilt, also dann schluckst du, schnappst du nach Luft. Und es war dann eine so heilige Atmosphäre in diesem Raum, Und danach haben dann die Teilnehmer gesagt, wir haben so etwas noch nie erlebt, dass so etwas aufgelöst wird durch eine heilige Begegnung von allen Seiten. Mhm. Und eine Frau hat sogar gesagt, wir müssen in Wiener Neustadt die Geschichte neu schreiben, so etwas ist noch nie vorgekommen. Mhm. Nämlich eine Einigkeit in dieser gegenseitigen Fürsorge auch, aber auch aus den Texten der Religionen. Mhm. Der andere ist absolut achtenswert, schützenswert und ich kann mir das nicht radikal durchsetzen. Also das ist herausgekommen natürlich. Mhm. So ein Meilenstein.
Ja, toll.
Wir haben diese Erfahrung auch erzählt in einem internationalen Treffen von 200 Religionsvertretern in Rom, wo alle Religionsvertreter eingeladen waren auch. Und auch dort war dieser Erfolg so durchschlagend, dass also Ron Kronisch aus Israel zu uns gekommen ist und gesagt hat, ja, also das hat mir wirklich etwas gegeben für unsere Situation in Israel, wie ihr das gelöst habt. Wir haben dann auch ein gemeinsames Statement verfasst natürlich. So eine Erfahrung hat man halt auch gemacht. In diesem Dialog, da kann es gleich einmal sehr brenzlig werden. Und wir treffen uns seit 2011 eigentlich immer in der Stadt, alle 3 Monate, 4 Monate und beleuchten verschiedene Aspekte des Lebens eben aus den verschiedenen Religionen heraus.
Aber es gibt ja noch x viele andere kleinere Gruppen, Buddhisten, Hindus, keine Ahnung. Ist ein Platz für alle?
Ist ein Platz für alle. Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen gemacht mit dem Islam in der Türkei, weil dort also hier das nicht erlaubt war, dass sich die Teilnehmer jetzt plötzlich mit uns wieder treffen. Da gibt es schon die Bestrebungen auch, hier diese Begegnungen mit Andersgläubigen wieder zu dezimieren, zu minimieren und so weiter. Also wir erleben sozusagen die große Welt im Kleinen immer. Aber das Wichtigste ist der Dialog, den wir führen, mit denen, die Dialog führen wollen. Und ich glaube, das ist überhaupt wichtig, nie den Dialog abreißen zu lassen, einander begegnen zu können. Ja, das ist eigentlich das Ziel.
Und habt ihr wieso ein Setting, ihr trefft euch, ihr sprecht Gebete oder es wird nur gesprochen?
Nein, wir lassen uns einladen in die Gemeinschaft, die dort ist.
Die jeweilige
Gemeinschaft. Ja, wir waren dann durch die Stadt. Dann wird dort ein Vortrag zu einem gewissen Thema, wenn wir mal Themen auch, dann berichtet diese Religionsgemeinschaft, wie sie das sieht, dieses Thema. Dann gibt es ein Gespräch drüber und dann gibt es ein gemeinsames Essen.
Super.
Ja.
Total interessant.
So touren wir durch die Stadt. Und das ist natürlich auch immer eine Bereicherung, weil du lässt die Leute kennen, du weißt, wer wohnt in deiner Stadt. Das Schöne ist ja, dass man ganz einen anderen Horizont bekommt, von seinem Leben, von der Wirklichkeit des Lebens auch. Andere betonen wieder verschiedene Aspekte anders. Und in Wirklichkeit ist eigentlich der echte interreligiöse Dialog, ja. Da ist ja das ist ja nicht erlaubt, dass du sozusagen Bekehrungen machst, ja. Das ist ja gar nicht gestattet, das ist ja gar nicht der Dialog, sondern in diesem echten Dialog kommt es ja, wenn der Dialog echt ist, dann gibt es einen Zuhörer und einen, der spricht, ja. Und es gibt nicht, dass ich jemanden überzeugen will, sondern ich spreche meine Wahrheit und der andere hört zu. Ja. Und in diesem Zuhören, da geschieht dann etwas, das ist eine neue Wirklichkeit, da entsteht etwas unter den Beteiligten. Ja. Wenn die sprechen, wirklich sprechen und die hören, zuhören, dann entsteht da wie ein gemeinsamer Raum. Und in diesem gemeinsamen Raum gibt es dann oft neue Erkenntnisse. Jeder sieht dann plötzlich in einem anderen Licht sein Denken und geht bereichert nach Hause. Und das ist faszinierend.
Ich habe mit dem Bhante Silavamsa, und der macht ja auch interreligiösen Dialog mit Professor Fiegel und so weiter.
Genau.
Mit dem haben wir einen Podcast gemacht.
Ja.
Und ich habe ihn auch über den interreligiösen Dialog sozusagen gefragt. Und er hat dann eine Geschichte erzählt, total nett, der Bhante kann ja gute Geschichte erzählen, Taxifahrer und sozusagen Muslim. Also die Essenz vom Bhante über den interreligiösen Dialog, und das ist total schön, finde ich, wenn der gut ist, dann bestärkst du das Gegenüber, in dessen Religion tiefer zu gehen. Ja.
Genau.
Und wie schön ist das, oder? Mhm. Also das hat der Bhante so irgendwie auf den Punkt gebracht.
Ja, es gibt diese zwei, da muss man beachten, im interreligiösen Dialog gibt es eines zu beachten. Sprechen wir jetzt über allgemeine Weltlage, ja? Mhm. Also, und da wird ja sehr viel diskutiert auf der Welt, ja? Mhm. Dort wird jeder seine Meinungen sagen und da gibt es oft, dann kommt es zu Streitereien und so weiter. Aber im echten interreligiösen Dialog spreche ich über meine persönliche Erfahrung und das ist das Wesentliche. Mhm. Und da geraten die Menschen auch immer aneinander. Der eine spricht über seine persönliche Erfahrung, der andere spricht jetzt über die Weltlage momentan. Ja. Und dann wird gestritten.
Aber du meinst, man muss erst definieren, ich rede jetzt von meinen eigenen Erfahrungen.
Genau.
Und dann, das ist die Ebene, wo wir uns begegnen.
Das ist die Ebene. Okay. Der echte Dialog geschieht auf dieser Ebene. Ja. Der echte Interreligiöse geschieht auf dieser gemeinsamen Ebene. Und ich glaube, man muss immer diese Ebenen trennen. Ja. In welcher Ebene befinde ich mich jetzt eigentlich? Ja. Weil so kommt es ewig zu Streitereien auf der ganzen Welt. Der eine sagt seine Erfahrung, der andere Weltgeschehen und schon ist man drinnen im Diskutieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Dialogschulung ist wichtig, die wir eigentlich alle brauchen könnten. Ne? Dialog führen.
Und wenn du warst in Ladakh oder ich war in Ladakh letztes Jahr?
Ja,
also buddhistisch.
Genau.
Und wahrscheinlich bist du auch in, weiß nicht, christliche Pilgerorte. Mhm. Also oder warum war denn Ladakh so?
Ladakh war faszinierend, weil in dieser großen Höhe die niedrigen Begierden wegfallen. Du bist mit dem Himmel allein irgendwo. Ja? Die Berge sind auch nicht besiedelt mit Hotels und Gasthäusern und so weiter. Du siehst den Himmel über dir und ich muss sagen, am Pangong-See, wo wir diese Nacht verbracht haben, auf 1000 Meter Höhe in diesem Sternenhimmel, wo sich hinter einer sogenannten Milchstraße eine weitere, überall waren neue Milchstraßen, über neue Galaxien zu sehen. Ja, dann staunst du vor dem Firmament und das sind Erlebnisse, die nicht mehr weggehen oder... Ja, und unser Führer, der Sarsi, der war auch jemand, der hat ständig Mantren rezitiert. Ja, wenn er uns geführt hat, hat er Mantren rezitiert. Das haben wir auch bei den Menschen dort gesehen. Die haben ewig die Maler in der Hand gehabt, haben ständig gebetet. Alte Frauen am Feld, überall. Und haben unsere Leute beten ja auch, oder haben früher auch sehr viel Rosenkranz gebetet. Die auf den Feldern, die haben Rosenkranz gebetet. Ja. Und ich glaube, dass diese Erfahrung dieses ständigen Gebetes oder dieser ständigen Ausrichtung auf eine spirituelle Ebene, dass die uns in ganz andere Denk- und Sichtweisen hineinführt. Ja.
Ich bin jetzt mich hat das wieder so berührt, also so banale Dinge manchmal. Ich bin am Samstag von Delhi zurückgeflogen, 9 Stunden, und neben mir war eine Inderin, Nein, es war eine Westlerin. Eine Westlerin. Die hat mehr oder weniger, also für mich so neu, am Handy hat sie irgendwelche Mantren gelesen. Die hat die ganze Zeit rezitiert. 7 Stunden lang, ja. Während andere sich Hollywood-Filme anschauen und also komplette, und das war einfach ein total schöner Mensch neben mir, ja. Also die hat einfach, das macht was mit einem, wenn man das Minuten, Stunden, Tage lang macht. Die ist mir schon vorher aufgefallen, weil die hat so ein Strahlen gehabt, diese Frau. Ja. Dann sitzt sie sich hin, holt ihre Male raus und rezitiert dann stundenlang vor sich hin. Ne. Also war schön, das zu sehen. Ne.
Ja, Ladakh war diese Erfahrung dieser Innerlichkeit der Menschen dort. Und ich glaube, dass wir diese Innerlichkeit auch bei uns finden können. Bei uns gibt es ja auch, hat es ja früher auch dieses Rosenkranzgebet, hat es auch gegeben. Also die Leute haben auf den Feldern auch
Natürlich,
Rosenkranz
na klar.
gebetet. Ja. Es ist ja überall dasselbe eigentlich. Ja. Die Systeme sind ähnlich. Und wenn ich mich mit einer höheren geistigen Ebene verbinde, dann bin ich eben verbunden. Dann bin ich auf einer Metaebene, die ja das Leiden besser ertragen lässt, nicht? Glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Auch die kranken Menschen. Es geht ja auch um Krankheit. Wie gehe ich mit Krankheit um? Wie gehe ich mit Leiden um? Ja? Und das war auch meine Erfahrung mit 17, das erste Mal, als ich mit diesem Beinbruch im Spital war und schon teilweise sehr verzweifelt war, weil es einfach nicht weitergegangen ist und es war ein sehr komplexer Bruch und so weiter. Und ich hatte dort natürlich sehr viel Zeit und war mit mir allein, auch es waren natürlich neben mir auch andere Patienten, aber ich war allein und ich habe damals die Erfahrung gemacht, wenn ich ganz still werde, ja, alles in mir zur Ruhe bringe, ja, dann ist da eine Kraft in mir, die trägt das. Das war eine entscheidende Erfahrung in dieser, in diesem Moment. Und ich glaube, dass es uns gut tun würde, in diese Ruhe viel mehr hineinzugehen auch, ja. Ja, wie auch immer, ja. Ja.
Und hast du jetzt, natürlich bleibt man nicht dauernd in dem Zustand, aber
Genau.
man kann sich rückerinnern oder, also wie machst du das? Hast du ein Gebet, wo du dich zurückerinnerst, hast du einen Waldspaziergang, also, weil das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du dort warst. Du bist ja regelmäßig in dem Zustand der 17-Jährigen. Also, wie gehst
Genau.
du dahin?
Es gibt mehrere Wege, dorthin zu gehen. Der eine Weg ist, dass ich, das hat mir mal eine gute Bekannte gesagt, wenn du traurig bist oder wenn du momentan überhaupt nicht weiter weißt, dann mach einen Akt der Liebe für einen anderen Menschen und du wirst sofort wieder aus dem Zustand raus.
Voll schön.
Und das eigentlich. Das begleitet mich schon ein Leben lang, ja. Wenn es so gar nicht weitergeht, denke ich, na, aber was braucht der jetzt? Oder was könnte er dort? Ich habe schon lange nicht mehr angerufen und du bist sofort draußen, ja. Also das sind so momentane Hilfen, aber natürlich ist auch eine spirituelle Praxis eine tägliche Hilfe, nicht? Das schon. Und ich glaube, dass es auch einen Sinn macht, hier in eine spirituelle Praxis zu gehen. Wie willst du sonst das ganze Leiden ertragen, das auf dich zukommt durch die Patienten, aber auch natürlich durch viele
Na
andere,
klar,
durch
nonstop,
Angehörige, durch Weltgeschehen, ja. Man muss sich immer wieder an eine höhere geistige Wirklichkeit wenden, um das hier auszuhalten, oder? Auf dieser Erde, ja. Und ich will mich auch nicht niederdrücken lassen von dem Weltgeschehen, ja. Also sicher nicht, ja.
Und wenn du jetzt Patienten hast, kommunizierst du auf der Ebene auch oder?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nach einer längeren Begleitung zu einem Punkt kommt, wo man auch Gespräche führen kann über solche Themen, ja. Und dann spreche ich die Leute an und dann sage ich, haben Sie eine spirituelle Erfahrung gemacht in meinem Le in ihrem Leben, ja. Dann sagen ganz viele, ja, früher, da war ich eigentlich in der Kirche und es war recht schön. Warum gehe ich nicht wieder hin? Also Die Leute warten direkt darauf, dass sie
Okay,
angesprochen
ja.
werden. Sie haben eigentlich positive Dinge. Natürlich haben manche auch, wir wollen das Ganze,
Ja,
das
klar.
alles ist, natürlich
Ja,
gibt es alles, ja. Aber viele haben positive Erfahrungen gemacht und sind in der Kindheit stecken geblieben und haben ihre spirituelle Praxis nicht weiterentwickelt und kommen plötzlich drauf, ja, eigentlich, warum mache ich es nicht wieder, ja? Das sind Aha-Erlebnisse, wenn es zu einem solchen Punkt kommt, ja.
ja. Weil dieses Eklat, Medizin und Spiritualität ist sozusagen so nah.
Genau.
Ja.
Ja.
Jetzt haben wir, um nochmal auf den Anfang zurück, du hast die Bewegung gehabt und die Atmung.
Ja, genau.
Und heutzutage, was machst du mit der Atmung?
Ja, die Atmung habe ich gelernt durch Tai Chi, durch Qigong. Da habe ich die sehr gute Atmung gelernt. Und ich finde, dass die Atmung uns in andere Dimensionen hineinführt eigentlich. Die Atmung ist wesentlich fürs Überleben und deshalb muss sie auch die wichtigste sein. Das Wichtigste sein, ja. Und ich habe die Atmung, das Glück gehabt, in der Gesangstechnik die Atmung lernen zu können, aber auch durch einen Meister, der uns auch diese Atmung im Qigong beigebracht hat, ja. Und das ist schon eine essentielle Erfahrung, dass durch die Atemräume auch das Bewusstsein weiter wird, ja. Da fährst du einfach ein weiteres Bewusstsein, indem du den Atemraum erweiterst. Das ist eine essentielle Erfahrung und das ist einfach wunderbar, ja. Und über Atmung kannst du dich auch immer zurückholen, nicht? Es gibt ja viele Atemtechniken, ja. Aber es gibt auch manche, die sind effektiver als andere, ja. Und wenn ich eigentlich ganz, wenn ich sehr nervös bin oder wenn es mir in der Früh schon, es kommen schon alle möglichen Probleme und so weiter, dann beginne ich meistens, wenn es mir einfällt, ja, dann beginne ich mit der Atmung und kann dann wieder bei mir sein, ja.
Okay. Und es funktioniert immer?
Nicht immer natürlich.
Ja.
Also klar, es funktioniert nicht immer, aber ich habe zumindest dieses Tool, dass ich es machen kann, wenn es mir einfällt, ja, wenn es mir rechtzeitig einfällt.
Weil ich muss das verzeihen, ich habe heuer, also wir machen ja ab und zu Vorträge, eh klar, und die meisten hauen eh hin, aber manchmal bin ich nervös. Und
Genau.
unlängst habe ich einen gehalten. Ich war der dritte von drei und bei der ersten Sprecherin fange ich an, unruhig zu werden. Bei der zweiten merke ich, okay, die Kehle wird trocken, Herz steht schneller. Und ich denke, okay, wo ist der Knopf, den ich da, dass ich es ausschalten kann? Weißt du? Und dann gerade als das Maximum das war, bin ich dann auf die Bühne. Hat eh geklappt, ja, aber also manchmal komme ich nicht runter von diesem, was mein System macht. Ja.
Ich finde, dass die Atmung so essentiell ist. Sie bringt uns wirklich mit einer höheren geistigen Wirklichkeit auch in Verbindung, glaube ich schon. Und dass man dadurch das Bewusstsein einfach offener wird und man wird dann auch wieder offen für Impulse, die man eh immer bekommt, ja, die man aber nicht wahrnimmt, weil man irgendwo anders ist oder halt geblockt ist oder blockiert ist und so weiter, ja. Also diese Erfahrung mache ich immer wieder.
Und die Bewegung?
Bewegung?
Ja.
Bewegung an sich,
Ja.
ja. Bewegung war für mich immer wichtig, weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, also ich habe ja immer getanzt
Tanz,
als
ja.
Kind. Die Bewegung finde ich deshalb auch so wichtig, weil die Bewegung auch psychische Blockaden löst. Es sind ja alle unsere Traumata sind im Körper gespeichert irgendwo. Manche Menschen wissen genau, wo die sind, auch bestimmte. Zum Beispiel die Hawaii und so weiter, die haben genau gewusst, die hawaiianischen Schamanen, wo liegt bei den Menschen das Problem und haben dort massiert und haben dort gearbeitet, die haben das gewusst. Und das, durch diese Körperspeicherung ist natürlich der Körper auch blockiert in diesem, auf diesem Feld. Und deshalb ist die Bewegung so wichtig, um diese Spannungen zu lösen. Ich glaube, das ist ganz essentiell, ist Bewegung. Bewegung und Atmung. Und Bewegung natürlich gibt es jetzt auch die Bewegung, die krank macht. das ist, wird sehr oft heute, wenn ich denke, viele junge Leute, die dann in bestimmte Sportarten hineinkommen und dort dann also falsch trainiert werden, die dann wieder ihre Leiden am Körper haben, Schädigungen und so weiter. Also ich glaube, dass es sehr darauf ankommt, wie wir Bewegung durchführen und was ist die Essenz einer Bewegung, wie soll ich es richtig machen. Und da finde ich schon, dass das Qigong eine 1000 Jahre alte Weisheitslehre ist für diese Dinge.
Ja, ja. Also ich bin natürlich ganz bei dir. Ich finde, dass also Bewegung fast so eine Methode ist wie Meditation. Es putzt so die Kanäle durch. Es tut damit unserem Geist auch fantastisch gut. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, wenn man sich physisch bewegen kann, ist es genial. Wenn man physisch sich nicht selbst bewegen kann, dann ist es noch immer fein, passiv durchbewegt zu werden, weil ein Physiotherapeut kommt und die Extremitäten bewegt. Und sonst kann man sich ja noch immer geistig bewegen.
Genau.
Das ist auch noch ein Punkt, der sobald man denken kann, immer geht. Also mit dem Körper Bewegung zu, also das kann nur gut sein. Ne?
Ja, die Körperbewegung, die motiviert auch den Geist, sich zu bewegen, nicht? Manchmal geht es aber auch vom Geist aus, umgekehrt auch. Ja?
Moment, da muss ich mir denken, wie meinst du
das? Manchmal auch, wenn der Geist ruhig ist, dann entstehen andere Körperbewegungen.
Dann entstehen andere Körperbewegungen, ja klar.
Ja, dann entstehen mehr so balancierende Bewegungen. Ja. Und ich glaube schon, dass es essentiell ist, dass wir unseren Körper bewegen müssen, weil wir ihn haben in dieser Inkarnation, nicht? Und deshalb spielt das so eine große Rolle.
Ich bin vor 12, 13 Jahren beim Rad gestürzt, habe mir das Becken gebrochen, musste ein paar Wochen liegen und war komplett geschwächt und habe dann verschiedene Methoden gemacht, um wieder fitter zu werden. Und ich war wirklich geschwächt durch den Mangel an Bewegung. Und unter anderem habe ich dann noch einen Freund gehabt, der schon verstorben ist, der so Qigong-Therapeut war. Und der hat dann, ich bin gestanden und er hat mich nicht berührt, aber ich wurde bewegt. Und da habe ich auch Bewegungen von mir also zugelassen, die kognitiv nicht gesteuert waren. Total. Also das hat sicher viel von diesem Sturztrauma wieder aus meinem System rausgeputzt.
Ja, und ich glaube, dass die heutige Zeit eben durch diese Handy-Geschichte und durch das Online, dass wir da in der Bewegung schon speziell auch schauen müssen, dass wir uns weiter bewegen. Aber es geht eben darum, ich finde halt, dass diese Yoga, Qigong, dass diese Techniken halt sehr viel voraus haben von unserer westlichen Kultur und dass die uns da schon was beibringen können auch. Ja? Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
Ja. Ja, die haben einfach wirklich lange Erfahrung schon.
Ja, eben.
Ja.
Der Tanz ist ja auch so ein Ausdruck, nicht? Von spiritueller Bewegung auch, nicht? Das kann ja auch, das gibt es ja auch in allen Religionen, diesen Ausdruckstanz.
Ja.
Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man auch durch den Körper was ausdrücken lernt, ja? Wir haben den Körper in dieser Inkarnation und ich finde es so essentiell, dass wir den Körper auch schätzen und ihn lieben. Und nicht umsonst bin ich auch Ärztin geworden natürlich, aber die Liebe zum Körper, das ist nicht selbstverständlich.
Ja, ja.
Also gar nicht.
Ja, ja.
Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir über den Körper auch zum Geist kommen. Wenn der Körper mehr bewegt wird, wird der Geist auch beweglicher. Das ist ja die Idee von Moshe Feldenkrais gewesen, der gesagt hat, naja, also die Emotionen, die sind sehr schwierig und der Geist ist auch nicht allen gegeben, aber den Körper bewegen kann ich immer.
Ja, ja.
Und er sagt, es ist einfach, dann über Körperbewegung wieder seine Emotion rauszukommen. Ja?
Und das hast du wirklich schon in den 80er oder 90er Jahren Feldenkrais-Methode gelernt?
Ja, habe schon relativ früh das kennengelernt und war natürlich fasziniert von dieser Einheit auch, ja. Dass das über minimale Bewegungen plötzlich eine andere Denkweise entstehen kann, dass die Bewegung im Körper auch Bewegung im Geist zum selben Zeitpunkt verursacht.
Ich sollte schon das wirklich mal als Patient in Anspruch nehmen, im Feldenkrais.
Schon,
ich habe es immer noch nicht. Ich werde immer wieder darauf angestoßen.
Ja, das sind einfache, minimale Bewegungen, ja. Das Faszinierende war, wo wir durch eine Therapeutin, die aus Israel gekommen ist, haben wir durchgemacht, die Entwicklung des Kindes vom Säugling, der im Bett liegt, der nur liegt, ja, zum aufrechten Gang. Wir haben das alles durchgespielt, diese Entwicklungsprozesse im Körper. Und dann kommst du drauf, wo überall du blockiert bist. Ja? Du kommst auf deine Blockaden drauf, die sich schon in diesen frühkindlichen Bewegungen auch manifestieren. Ja? Und wo du über bestimmte Körperbewegungen Blockaden löst. Das war unendlich faszinierend.
Ja, spannend.
Das war sehr faszinierend, ja.
Gibt es eine Ärztegesellschaft von Feldenkrais-Therapeuten im Dachverband? Nein, oder?
Nein.
Gibt es nicht, gell?
Gibt es nicht, ne? Ja, wäre eine Idee, ja.
Schon, gell?
Wäre eine Idee.
Ja.
Der Körper ist unglaublich wichtig, ja.
Ja.
Das Zusammenspiel, ja.
Also, ich habe irgendwie so in der chinesischen Medizin gelernt, soll man ja 8 Künste theoretisch, Akupunktur, Ernährung, Phytotherapie, Astrologie, Kampfkünste, Meditation, Kalligrafie, irgendwas habe ich sicher vergessen, aber eine Menge an therapeutischen Methoden. Ne? Und ich meine, der Dachverband deckt eh einige davon ab. Medizinischen Tanz gibt es auch noch nicht so, oder?
Also Feldenkrais in dem Sinn oder medizinischen Tanz, ja, medizinischer Tanz ist ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt rituellen Tanz überall.
Mhm. Ja.
Es gibt in allen Teilen der Welt rituelle Tänze, wo sich die Volksseele auch ausdrückt. Mhm. Ja. Auf Feldenkrais wäre eine Idee, ja, sicher.
Mhm.
Er war ja selbst gelähmt, nicht querschnittgelähmt. Und hat dann auch durch eigene Erfahrung sich aus dieser Situation herausgebracht. Ja. Schon faszinierend.
Schon faszinierend, ja. Wir haben ich glaube, das stimmt, wir haben im Bekanntenkreis einen Freund gehabt in den 80er Jahren, der damals ganz jung war. Und ich glaube, der hat wirklich bei ihm noch gelernt gehabt. Kann es sein, dass in den 80er Jahren hat er noch gelebt?
Ja,
oder?
Ja.
Kann es, genau.
Das also kann schon sein, ja.
Der ist noch immer als Therapeut jetzt tätig in Deutschland.
Mhm.
Genau. Das war wirklich so einmal getroffen und dann, das war sein Weg. Das war irgendwie so eine wegweisende Begegnung einfach. Ja. Themen, die wir, am Schluss komme ich natürlich immer gerne zum Tod und so weiter, aber Themen, die wir, die Familien, also, aber,
ja.
Oder andere Themen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, über die du gerne sprechen wolltest oder die
Ja, das ist schon das Thema Familie auch. Ich bin durch gewisse Umstände bin ich hineingeraten in dieses internationale Jahr der Familie, das 1994 von der UNO aus gestartet ist und habe dann als Repräsentantin einer Bewegung an dieser Vorbereitung für dieses Familienjahr teilgenommen. Das war für mich eines der spannendsten Momente in meinem Leben, Familie weltweit zu erleben. Was ist Familie? Wie kann Familie aussehen? Wie verschiedene Familientraditionen auch nebeneinander existieren können oder auch nicht. Ja? Und habe so, ja, was ist davon geblieben von diesem Jahr? Das ist eine erstaunliche Erfahrung. Wir hatten in Österreich, war Frau Gellinek zuständig für dieses internationale Jahr. Das war eine Österreicherin. Ausgegangen ist natürlich von New York, aber sie war eine Österreicherin und hat eigentlich auf der ganzen Welt hat man festgestellt, gelebt. Die hat als Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin die ganze Welt gekannt. Du hast sie gefragt, was braucht die Familie in Uganda, hat sie gewusst, hat sie gewusst, was arbeitet der Mann. Also die hat alles, die hat wirklich auf jede Frage eine Antwort geben können. Das war eine herausragende Persönlichkeit. Dann haben wir noch eine andere Frau gehabt, die Miss Tuppe auch aus Österreich. Und diese zwei Frauen haben dieses Thema geschaukelt. Das war unglaublich. Und als Österreicherin konnte ich natürlich intensiver teilnehmen. Es war dann so, dass nach diesem Jahr waren im Computer 7000 Adressen von Familienorganisationen, die zusammengekommen sind. Und wenn jetzt eine Anfrage war, wir haben dieses Problem, dann hat die Frau Gelling auf den Knopf gedrückt, ja, das Land dort hat das so gelöst und das war schon wieder beantwortet. Also es war wirklich faszinierend. Du hast sozusagen die Welt in der Hand gehabt, wirklich. Ja. Es war dann so, dass leider die Gelder für diese Institution dann nicht mehr vorhanden waren und diese 7000 Adressen sind dann nicht mehr weitergeführt worden nach 2 Jahren. Mhm. Aber du hast den Atem angehalten, weil du geglaubt hast, jetzt hast du das in der Hand. Ja. Das war eine existenzielle Erfahrung. Mhm. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also was ist geblieben für mich, ja, was ist geblieben von diesem Jahr? Geblieben ist ein Bewusstsein, dass es auf der ganzen Welt die Familien gibt, die leiden und auf der ganzen Welt die Familien gibt, die gerade in der Freude sind. Mhm. Also das bleibt in der Seele, dieses Bewusstsein. Ja? Mhm. Es gibt diese zwei Wirklichkeiten in den Familien. Aber dass die Familie als kleinste biologische Einheit einfach die Essenz ist in dieser Welt. Mhm. Ja? Du kannst sie durch nichts ersetzen. Und die Familie ist immer dieser Grundbaustein, wo du als erstes lernst, ja. Und wenn wir wissen, dass im ersten Lebensjahr 80% unserer Persönlichkeit geprägt werden, ja, dann kommt also dieser Zeit in der Familie eine so enorme Bedeutung zu, das kann man ja gar nicht ausloten, ja, was da sich abspielt.
Aber das heißt, es gibt die Familien, die sagen, in der Freude sind und die, die leiden.
Ja, genau.
Ist das?
Das ist parallel. Es gibt immer die, die in Freude sind, die, die leiden. Das spürst du in deiner Seele.
Aber ist das für dich ein statischer Zustand oder gibt es Familien, die von dem einen Zustand in den anderen?
Natürlich.
Schon.
Das ist immer ein Wechselspiel und du spürst aber beide Elemente. Ja. Du spürst die leidenden Familien in der Praxis, natürlich kommen sie. Ja. Und mein Bestreben ist auch immer, muss ich ehrlich sagen, seit dieser Zeit, dass die Familie geheilt wird, ja. Es kommt einer, der leidet, aber der eine drückt dieses Leiden aus.
Und die anderen.
Und wenn er dann eine Heilung, oder wenn er sozusagen eine Stabilität erfährt, dann dient es immer dem gesamten Familiensystem. Und deshalb sehe ich eine Person, die zu mir kommt, immer auch als Repräsentant dieses Familiensystems, ja, die also ausdrückt, was ist da jetzt bei uns nicht richtig und so weiter. Und deshalb ist es auch so wichtig, auch diese Beziehungen zu hinterfragen. Ja? Also es kommt, der ist ja nicht isoliert, der Mensch in seinem Schmerz, sondern das ist durch sein Umfeld entstanden. Ja?
Ich habe jetzt dauernd diese Geschichte, die kann ich fast erzählen. Ich habe eine Patientin, die ich sehr schätze, die hat 4 Kinder, ist ein bisschen älter als ich, die Kinder sind langsam außer Haus. Einer der Söhne will Intensivpfleger oder so, Sanitäter werden, fährt mit dem Motorrad um 5:30, wird komplett abgeschossen von einer Frau mit 70 Stundenkilometer im Auto, wird dann intubiert von einem Notmediziner, der auch Scherzotherapeut ist, und der sagt noch zu ihm, der sagt, du hast einen schweren Autounfall, wir kümmern uns um dich und ich bin bei dir, also mit dem Wort, schickt ihn in die Narkose, um ihn zu intubieren. Aber diese Familie schafft es, und weil das ist ja keine erfreuliche Situation, und er wird das überleben ohne Lähmung und so weiter, aber die haben zusammengehalten, die sind daran gewachsen, also die haben an Schönheit gewonnen. Mhm. Und die Frau erzählt mir das alles, weil manchmal sind Familien halt so stabil, dass dich auch ein wirklich unerfreuliches Erlebnis weniger aus der Bahn wirft, als mich hat es total berührt, wie schön diese Familie das gemacht hat. Ja. Die haben fast noch einen Humor gehabt in der Situation, ja, beim Aufwachen, wie sie dann miteinander kommuniziert haben. Also ich bin gesessen und dachte, wie berührend ist diese Familie, wie schön die das machen. Ja. Aber was hast du dann für Methoden, um eine Familie dorthin zu bringen?
Ja, ich wollte noch was sagen, ich habe erlebt, dieses ähnliches Erlebnis wie bei den Geburten erlebt. Mhm. Also ich habe ja im St. Josef Krankenhaus mussten wir immer im Nachtdienst auch Geburten machen, ob wir eingeteilt waren oder also ob wir dort auf der Station waren oder nicht. Ich habe dann auch 2 Jahre noch auf Gebär und Gyn gearbeitet und habe sehr viele Geburten erlebt. Und ich habe erlebt, wenn das Kind gewollt wird und wenn das Kind gewünscht wird, dann geht die Geburt immer gut aus. Mhm. Egal, wie schwierig die Situation, Ausgangssituation ist. Das war eine wirklich existenzielle Erfahrung. Okay. Ja. Und du meinst, was mache ich, wenn so eine schwierige Familienkonstellation vor mir auftaucht? Das Wichtige ist, dass dieser Mensch einmal selbst zu einer Stabilität kommt. Ja? Also ich, dadurch, dass ich diese vielen Jahre Selbstwahrnehmung gemacht habe, mit vielen Praktiken und so weiter beim Dr. Meyer in München, habe ich eine gewisse Ahnung, von welchem Feld kommt das jetzt, sein Problem. Und es gibt ja in Wirklichkeit, ist es oft nicht immer nur der einzelne Mensch, der jetzt sozusagen an einem anderen Menschen leidet, sondern sehr viel ist auch das gesellschaftliche Umfeld ganz wichtig. Und da ist auch die Geschichte ein wesentlicher Faktor. Wir sind immer eingebettet in eine gemeinsame Geschichte und wir haben auch gemeinsame schmerzhafte Erfahrungen gemacht als Familie, als System, als Land, als Volk. Und das darf man, irgendwie muss man immer in einen größeren Kontext stellen. Ja? Also der ist ja nicht allein mit seinem Leiden, sondern das ist durch viele Aspekte entstanden. Österreich hat zum Beispiel zwei Weltkriege erlebt mit unglaublichen Zerstörungen, ist auch dezimiert worden auf ein kleines Land, ja, von einem großen Reich. Und das macht was mit den Leuten. Und ich versuche immer, die Menschen hineinzustellen, wie ist ihre Umgebung, wie schaut es dort aus, wo kommen sie her, was ist ihr Ursprung. Und dann ist der Mensch schon einmal sehr entlastet, dass das jetzt nicht alles nur von dem Partner abhängt oder von dem Kind. Er ist in einem geschäftlichen Umfeld und das ist für mich mindestens genauso wichtig auch zu sehen. Ja? Das ist meine erste Entlastung schon. Ja? Und dann natürlich gehe ich durch meine Methoden weiter, indem ich, also durch die Akupunktur kommt sehr viel an Selbstwahrnehmung dann zustande, auch natürlich durch homöopathische Mittel. Und dann spreche ich viele auch auf, natürlich auf die geistige Dimension an, ja? Und sage, wie denken Sie, was ist Ihr Lebenskontext? Verstehst du, auch der Geist ist mindestens genauso wichtig, dass diese geistige Ebene auch angesprochen wird.
Weil die, nachher möchte ich nicht noch fragen, welche Akupunkturpunkte du da setzt. In der tibetischen Medizin ist es natürlich leichter, weil da geht man davon aus, wenn wir geboren werden und Glück haben, werden wir alt, krank und sterben. Mhm. Also die gehen davon aus, dass Leid sowieso Teil unseres Lebens ist. Also insofern sozusagen kann man sich gleich entspannen, weil natürlich sind wir dauernd mit Leid konfrontiert. Nur diese Geisteshaltung hat halt nicht jeder von uns, dass das Leid sozusagen zu unserem Leben dazugehört. Und dann leidet man unter dem Leid so ungefähr, statt dass man sich halt entspannt, wenn gerade was nicht gut ist. Aber das sozusagen dorthin zu kommen, fällt uns ja per se nicht leicht. Also ich habe jetzt die eine Methode bei dir gesehen. Okay, du hast, wenn du einen Patienten hast, der mit irgendeiner anderen Person einen Trouble hat, dann machst du mal das Feld größer und so, und dann nimmt es den Fokus weg.
Genau.
Das ist schon mal ein schöner Punkt natürlich. Ja,
ja, also ich habe da eine Patientin von mir, die zutiefst verletzt war durch halt mit einem Lebenspartner, und das kommt ja oft vor, ne? Man kriegt eine große Verletzung ab und so weiter. Und dann kläre ich einmal das Umfeld, also ja, da gibt es jetzt dieses eine Thema, aber so und so viele andere Themen gibt es, die vielleicht positiv sehen. Ja? Also man versucht dann schon auch hier ein bisschen bewusst zu machen, was gibt es denn für Ressourcen in ihrem Leben, ja? Und da kommen die Leute da drauf, es gibt ja doch Ressourcen, also die habe ich ja doch auch, ja? Und diese komplementärmedizinischen Mittel helfen also schon sehr gut, da bin ich ja so froh drüber, über unsere Medizin, dass wir den Menschen helfen können, dass der Geist sich wieder neu zeigt oder neue Ideen kommen, ja? Das ist die eine Methode. Manchmal sage ich den Leuten auch, wann haben sie das letzte Mal, wenn die also eine religiöse Erfahrung gemacht haben, wann haben sie das letzte Mal wirklich gebetet? Ja, ja, dann eigentlich schon lange nicht. Wir können wieder anfangen, sagen viele. Ja, super, ja. Also es gibt sehr viele Tools eigentlich, und ich mache den Menschen bewusst, welches Tool haben sie denn jetzt wirklich. Ja? Und ich glaube, durch das tiefe Zuhören, dass wir wirklich zuhören, was der Mensch sagt, dann hat er oft nachher schon selber eine Erkenntnis.
Ja, ja. Für mich war das jetzt gerade ein wichtiger Punkt, weil ich frage manchmal die Menschen auch, was tun sie sozusagen, um sich Gutes zu tun, also was sind ihre Methoden. Und bis jetzt hatte jemand das Gefühl, wenn jemand sagt, gar keine, sozusagen ich sitze am Küchentisch und ich fürchte mich, dann habe ich das Gefühl, ich kann denen nicht mehr helfen mit meinen Methoden. Aber jetzt sozusagen kann man ja trotzdem in die Vergangenheit gehen und schauen, was
Genau.
sie vorher für Tools gehabt haben.
Genau.
Das ist jetzt schon ein guter Punkt. Ja. Ja.
Genau.
Ja. Ja.
Ja, oder sie ist fasziniert von etwas und bedenken das gar nicht, ja? Also ich habe immer die Möglichkeit, auf eine Ressource auszuweichen, die ich in meinem Leben schon
Gehabt
gehabt
habe. Das ist
habe,
echt ein
ja?
feiner Punkt. Ja.
Ja?
Das ist ein feiner Punkt.
Ja?
Danke. Weil bis jetzt bin ich da wirklich gedacht, okay, jetzt ist es C. Ja, wenn die nicht sagen, okay, ich spreche ein Gebet oder ich
Ja,
mache
sicher.
der Nachbarin einen Apfelstrudel von wegen anderen was Gutes tun oder ich gehe schwimmen oder also wenn da gar nichts mehr geht, dann ist es C. Sowieso, dann ist das Leben ganz schön eng, aber dann halt, ja, dann an. Guter Punkt, ja.
Ressourcen, ja. Ja, darum ist es auch wichtig, dass man sich Ressourcen aufbaut im Leben, nicht? Das ist, das finde ich sehr entscheidend, dass wir dieses Leben wirklich nützen. Und nicht vom Fernseher einschlafen jeden Abend, ne? Also, naja,
Sowieso,
es
ja.
ist aber ein Thema, nicht? Es ist ein Thema, ja.
Akupunkturpunkte. Hast du da irgendwelche
Ja,
Lieblingspunkte?
die Balance-Akupunktur von Meister
Okay.
Tan, die ist sehr effektiv. Die harmonisiert sozusagen die ganzen Meridiane, das ganze Meridiansystem. Und das wende ich mit sehr oft und sehr gerne an.
Okay, mit
Ja.
welchem Intervall?
Ja, die Patienten kommen für die Akupunktur einmal pro Woche,
Einmal die Woche.
wenn es halt möglich ist, nicht? Das ist immer so der Einstieg eigentlich auch, oder oft, nicht immer, oft auch der Einstieg, ja. Der hat eine sehr schöne Methode entwickelt.
Ja, kommt es schon.
Ja, oder auch natürlich in der heutigen Zeit oder in der Jetztzeit. Die ganzen die Mittel, die für die Immunologie sind, das ist schon in dieser Wirklichkeit, in der wir heute stehen, mit Post-Covid und mit allen möglichen Müdigkeitssymptomen und so weiter, da gibt es schon die Mittel von Dr. Glady auch, die sehr wirksam sind in der Immunologie. Also da ist eher weniger die Akupunktur als vielmehr das immunologisch wirksame Mittel. Das ist auch ein Einstieg. Und die Menschen haben dann eigentlich relativ rasch wieder Kraft. Ja.
Ich bin eigentlich schon mit den Punkten, die ich sozusagen gerne besprochen wollte, mehr als sozusagen zufrieden. Gehen wir schon zum letzten Thema, Vergänglichkeit und Tod.
Vergänglichkeit und Tod ist für mich insofern ein Thema, weil ich als laktoseintolerantes Kind geboren wurde. Und bei uns hat es nur damals, meine Eltern haben, meine Mutter konnte nicht stillen und es war einfach, kam nur die Kuhmilch da. Und meine Mutter hat gesagt, ja, sie hat also manchmal geglaubt, dass ich hier sterbe, weil ich alles gebrochen habe. Und ich glaube, ich habe als Baby schon gekämpft ums Leben. Und deshalb ist für mich das Leben auch so wertvoll. Also ich möchte es nicht vergeuden, ich möchte jeden Augenblick nützen. Wenn du schon als Baby gekämpft hast, glaube ich, dann wird das gerade einen großen Wert.
Na sicher.
Und diese letzte Wirklichkeit, in die wir dann hineingehen, also ich habe eher Angst vor dem Leben davor als vor dem Tod, muss ich sagen. Das Leben davor ist schwierig. Aber der Tod ist nicht schwierig. Ich habe bei
Du
den
meinst jetzt nicht das Sterben, sondern
nicht das
das
Sterben.
danach.
Das Sterben ist nicht so schwierig. Auch es kann schwierig werden.
Sondern das.
Aber ich habe gesehen, also bei den Menschen, die mit ihrem Leben relativ in Zufriedenheit sind, ja, es setzen dann Sterbeprozesse ein. Der Mensch kommt in bestimmte Zustände, die ihn begleiten. Und ich durfte ja meine Eltern, die sehr alt geworden sind, also 96, mein Vater ist erst vor 2 Jahren
Zwei,
verstorben, meine Mutter 93 Jahre, durfte ich dann auch während dieses Sterbevorgangs begleiten.
genau.
Und ja, das ist dieses Sterben, das ist nicht so schwierig. Und das Leben davor, das ist das Thema. Und ich glaube, dass wenn man schon Zeit seines Lebens sich mit dem Tod auseinandergesetzt hat, und es gibt ja Methoden in anderen Religionen, wo die sich sehr wohl viel mehr auseinandersetzen, und dass von dieser Warte her gesehen das Leben dann einfach wird. Ja? Mhm. Du weißt, dass du sterben musst, das ist klar. Mhm. Ja? Aber dieses tägliche Sterben, das ist, und diese tägliche Auferstehung in das hinein, diese tägliche Auferstehung zu bewältigen, ja. Ich möchte ja nicht jammern oder irgendwie anfangen, auch so wie alle anderen, ja, die Welt ist so schlecht und so weiter. Also diese tägliche Auferstehung, um diesem Leben diesen Wert zu verleihen, ja, dieser Wert des Lebens. So viele sterben vorzeitig, viele sterben im Krieg, viele es ist nicht selbstverständlich, dass wir leben, ja, und dass wir in diesem Leben so viel erfahren dürfen, uns weiterentwickeln dürfen, das ist für mich so faszinierend, deshalb liebe ich das Leben wirklich. Ja.
Das Leben ist super, gell?
Ja. Es ist diese Möglichkeit für uns. Es heißt eben, in anderen Inkarnationen haben wir diese vielen Möglichkeiten gar nicht, wie hier auf der Welt. Und das können wir immer neu entdecken. Und ich möchte eigentlich freudig sterben.
Mhm. Ah, genau, weil genau meine letzte Frage, die kann ich jetzt. Also, wie würdest du gerne sterben? Freudig.
Oder? Freudig, ja, in Klarheit, mit klarem Geist. Ja. Ob es einem geschenkt wird, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ist dann eine Situation, wo es vielleicht gar nicht möglich ist oder ich gar nicht in der Lage bin zu sein. Aber ich möchte voll Freude sterben. Und weil ich mich freue auf die Menschen, denen ich nachher wieder begegnen werde. Ich glaube schon an diese Realität. Also ja, sie helfen uns jetzt. Ich spüre ja die Hilfe von Menschen, wo ich sage, hilf mir jetzt, also frühere Mentorinnen oder Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben, zu denen sage ich heute noch oft, hilf mir jetzt, du siehst mehr als ich, du bist in einer anderen Dimension oder vielleicht, weiß ich nicht, aber ich bin schon in lebendigem Kontakt. Und dann gibt es auch noch die großen Wissenden und großen Heiler und große Leute, die wollen uns sicher weiter begleiten, bin überzeugt, ja.
Keine Frage mehr.
Ja.
Du, dann danke dir. Ja. Danke dir für das schöne Gespräch, fürs Herkommen, für deine Tätigkeiten als weiß gar nicht, wie man das als für die, auch was du im Dachverband machst, das ist ja wie so eine gute Fee von
Schicksal und Sendung. Nein.
Gelungen auf jeden Fall. Jetzt schon gelungen, obwohl noch nicht fertig, aber.
Ja.
Genau. Tja, danke dir.
Dir auch für die Gelegenheit.
Genau. Wünschen wir uns noch ein schönes Leben.
Danke.
Bis am Schluss und dann in Freude.
Genau.
Danke.
Bitte. Danke dir.